ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Er und sein Land standen heute im Mittelpunkt des G7-Gipfels. Der ukrainische Präsident Selenskyj nahm an den Beratungen im französischen Evian teil. Zuletzt waren die Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges ins Stocken geraten. Nun verständigten sich die G7-Staaten darauf, den Druck auf Moskau zu erhöhen. Mehrere Länder kündigten verschärfte Sanktionen an. Und überraschend forderte auch US-Präsident Trump Russland auf, sich auf einen Deal einzulassen.
Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Frankreich hat sich ein ganz besonderes Plätzchen am Genfer See für den G7-Gipfel ausgesucht. Evian Le Bain, Kurort in den Alpen. Sehr viel Idylle für jemanden, der direkt aus einem Kriegsgebiet anreist, wie der ukrainische Präsident Selenskyj. Immerhin wird er herzlich empfangen, Umarmungen, Schulterklopfen, Mitgefühl. Die Begrüßung des US-Präsidenten deutlich distanzierter. Doch alle hier wissen, sie brauchen Trumps Unterstützung für die Ukraine. Denn möglicherweise kann er Einfluss auf Putin nehmen. Weil Geschenke ihn oftmals milde stimmen, vom Kanzler ein Deutschland-Trikot für den 47. US-Präsidenten nachträglich zum 80. Geburtstag. Selenskyj sagt, er habe insgeheim gehofft, der französische G7-Vorsitz könne ein Treffen mit Putin am Rande des Gipfels arrangieren. Wir hatten einen schrecklichen Winter, die Russen auch. Mein Vorschlag ist deshalb Dialog. Jetzt solle Trump versuchen, so ein Treffen zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Auch in den USA sei das denkbar. Der US-Präsident nicht abgeneigt. Ich hatte ein gutes Treffen mit Selenskyj. Russland sollte einen Deal machen. Beide Seiten haben irrsinnig viele Menschen verloren. Zuspruch und Unterstützung für Selenskyj, auch im Austausch mit dem Kanzler, der sich danach hoffnungsfroh zeigt.
Was für uns alle Grund zur Zuversicht gibt, ist die Formulierung von Präsident Trump: Russland muss diesen Krieg beenden. Und ich finde, das ist eine klare Botschaft.
Die G7-Mitglieder wollen außerdem neue Sanktionen gegen Russland einführen, um die Ukraine weiter zu stärken.
Ja, und damit gleich weiter zu Markus Preis in Evian. Deutet sich da nun ein Kurswechsel mit Blick auf die Ukraine an?
Ja, das war schon eine Nachricht heute, dass der amerikanische Präsident den Kreml, Wladimir Putin, auffordert, ein Abkommen zu schließen, um den Ukraine-Krieg zu beenden. In der Vergangenheit, wir erinnern uns, war das ja mal andersrum. Da hat er sich vor allen Dingen an Präsident Selenskyj gewandt und ihm auch mal gesagt, er hätte nicht die Karten, um diesen Krieg durchzustehen. Aber auch in Washington hat man offenbar die Karten nochmal neu gelegt und festgestellt, die Ukraine ist jetzt sozusagen in der Vorhand. Sie hat eine stärkere Position, was Geländegewinne angeht. Sie schafft es überraschend auch weitreichend, Waffen selbst zu produzieren und sie ist stark, was Drohnenkriegsführung angeht. Und diese neue Lageeinschätzung, die wollen auch die Europäer nutzen, weil sie auch spüren, Trump braucht jetzt auch einen Erfolg, gerade auch nach dem, was im Iran passiert ist.
Ja, und Stichwort Iran, was können denn die anderen G7-Staaten Trump für Hilfe anbieten?
Es kommt natürlich darauf an, was im Papier am Ende steht. Und man muss heute sagen, das hat hier niemand wirklich gesehen. Was kann man anbieten? Ganz konkret natürlich Unterstützung bei der Sicherung der freien Schifffahrt wieder in der Straße von Hormuz. Die Bundesregierung hat angeboten, zum Beispiel Minenräumboote zu schicken unter gewissen Voraussetzungen. Aber alle, die heute dabei waren, die haben auch gesagt, was anderes ist Trump noch viel wichtiger, nämlich öffentliche Anerkennung, Lob für den Deal, den er jetzt mit dem Iran schließen will. Weil das braucht er unbedingt. Auch um in den USA darauf zu verweisen, dass das Ganze nicht nur blamabel war.
Dankeschön. Markus Preis in Evian. Hybride Kriegsführung, diese Art von Angriffen hat vor allem ein Ziel. Sie sollen Unruhe in der Bevölkerung erzeugen und damit ganze Staaten schwächen. Drohnen über Sicherheitszonen, Falschinformationen vor einer Wahl oder auch Sabotage bei der Bahn. Solche kombinierten Attacken haben deutlich zugenommen. Nun wollen die Sicherheitsbehörden ihre Kompetenzen in einem gemeinsamen Zentrum bündeln.
Unbekannte Drohnen über Flughäfen, staatlich gelenkte Cyberattacken oder klassische Spionage, was erst vor einem Monat wieder zu einer Festnahme geführt hatte. Die Methoden sind vielfältig.
Die Angreifer agieren ganzheitlich. Sie nutzen Mittel wie Spionage, Sabotage, Cyberoperationen und Informationsmanipulationen, kombinieren Aktionen miteinander, versuchen Einfluss auf Politik und Gesellschaft auszuüben.
Um Desinformationskampagnen und andere Angriffe frühzeitig zu erkennen, wollen die Sicherheitsbehörden ihre Informationen besser austauschen. Außerdem wollen sie die Abwehr von Angriffen koordinieren. Organisiert wird das in dem gemeinsamen Abwehrzentrum Hybrid. Mit dabei sind unter anderem die Nachrichtendienste, die Polizeien von Bund und Ländern, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Generalbundesanwalt. Die Angriffe fänden nahezu täglich statt, so Innenminister Dobrindt.
Es geht natürlich darum, mit hybriden Angriffen die Bevölkerung zu verunsichern, den demokratischen Diskurs zu vergiften, Polarisierung zu fördern. Es geht schlichtweg darum, unser Land zu destabilisieren.
Als wichtiger Unterstützer der Ukraine steht Deutschland verstärkt im Visier russischer Geheimdienste. Es ist deshalb nicht das erste Mal, dass Innenminister Dobrindt ein Schild an ein neues Zentrum anschraubt, das dieser Bedrohung begegnen soll. Vor einem halben Jahr hatte er bereits das gemeinsame Drohnenabwehrzentrum eröffnet.
Es ist ein Zollabkommen, das als ungleich kritisiert wird. Und doch hat das EU-Parlament heute mit großer Mehrheit zugestimmt. Der sogenannte Turnberry Deal sieht 15% Zoll auf EU-Produkte vor, die in die USA exportiert werden. Andersherum fallen Importzölle auf US-Industriegüter weg. Das Abkommen war bereits im vergangenen Jahr vereinbart worden, um den Handelskonflikt zu beenden. Die EU hatte die Umsetzung aber mehrfach verschoben. Die Commerzbank wehrt sich weiter gegen die Übernahme durch die italienische UniCredit. Der Bund ist zweitgrößter Aktionär und hat heute das Angebot zum Tausch der Aktien zurückgewiesen. Begründet wurde dies unter anderem mit dem aggressiven Vorgehen der Mailänder Großbank. Der Übernahmekampf spitzt sich also zu.
Die eine will unbedingt, die andere auf gar keinen Fall. Seit fast 2 Jahren versucht die italienische Großbank UniCredit, die Commerzbank zu übernehmen. Größter Einzelaktionär ist sie bereits. Heute um Mitternacht läuft das Übernahmeangebot an die Aktionäre der Commerzbank aus. Sie könnten ihre Aktien gegen je eine halbe UniCredit-Aktie eintauschen. Noch ist das wenig attraktiv für die meisten Aktionäre. Ein Argument für die Commerzbank-Spitze: Sie kämpft weiter gegen die Übernahme.
Der Rat an die Aktionäre ist, das Angebot nicht anzunehmen, sondern darauf zu warten, dass wir entweder weiter so gut arbeiten, wie wir das gemacht haben, oder es kommt vielleicht noch mal ein besseres Angebot.
UniCredit erhöht den Druck, droht der Commerzbank-Spitze indirekt mit der Absetzung.
So etwas während einem laufenden Übernahmeverfahren, wo noch die ganzen Zustimmungen und so weiter ausstehend sind, sowas zu machen, ist jetzt nicht ideal.
Knapp 12% der Commerzbank-Aktionäre haben sich bereits auf das Angebot der UniCredit eingelassen. Zusammen mit ihren eigenen Aktien wären das nun fast 40%. Fehlen nur noch 10 zur Übernahme.
Das wird nicht mehr zu verhindern sein. Was aber natürlich noch möglich ist, ist, diese Transaktion so teuer wie möglich zu machen und das Maximale für die Eigentümer, also auch den Bund, herauszuholen.
Der Bund ist aktuell zweitgrößter Anteilseigner. Er hat das Übernahmeangebot der UniCredit heute offiziell abgelehnt. Noch aber bleibt Zeit bis Anfang Juli, denn morgen startet eine gesetzliche Nachfrist, in der die Aktionäre ihre Aktien noch tauschen dürfen. Und so bleiben Commerzbank und UniCredit vorerst weiter auf Konfrontationskurs.
Eine Frau als Tagesschausprecherin. Vor 50 Jahren war das alles andere als selbstverständlich. Am 16. Juni 1976 schrieb Dagmar Berghoff Fernsehgeschichte. Um 16 Uhr präsentierte sie als erste Frau eine Ausgabe der Tagesschau. Kurze Zeit später folgte dann ihr erster Einsatz um 20 Uhr. Der Weg dorthin war allerdings steinig, denn viele männliche Kollegen glaubten, eine Frau sei zu emotional für diesen Job.
Dagmar Berghoff zu Besuch in der Tagesschau-Redaktion. 50 Jahre nachdem sie damals als erste Sprecherin startete. Anlässlich des Jubiläums ein Blick zurück auf die Anfänge.
Ich wusste, ich werde eine Tagesschau lesen, aber dass ich die erste Frau bin und was dann alles sich daraus entwickelte, das habe ich damals gar nicht so wirklich begriffen eigentlich. Ich wollte einfach einen guten Job machen.
Im Juni 1976 ihre erste archivierte Ausgabe.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst der Überblick über einige Themen unserer Sendung.
Eine Frau, die in der ARD das Weltgeschehen in die Wohnzimmer bringt, das gefällt dem damaligen Chefsprecher anfangs überhaupt nicht.
Er konnte sich nicht daran gewöhnen, dass eine Frau Nachrichten spricht. Eine Frau, die fängt doch an zu weinen bei den ganzen Unglücken. Oder von Politik versteht die doch überhaupt sowieso nichts.
Doch die gelernte Schauspielerin bewährt sich, spricht mehr als 2 Jahrzehnte die Tagesschau, wird sogar Chefsprecherin. Und bleibt bis zu ihrer letzten Ausgabe 1999 eines der prägenden Gesichter der Sendung.
Dass das bis heute oder jetzt heute ein wirklich meldbares Ereignis ist, Gott, das hätte ich mir nie träumen lassen.
Mit ihrer ersten Tagesschau vor 50 Jahren hat Dagmar Berghoff Fernsehgeschichte geschrieben und gilt bis heute als Wegbereiterin von Frauen vor der Kamera.
Die älteste Brücke von Paris, die Pont Neuf, eingehüllt in eine aufblasbare Höhlenlandschaft aus Stoff. Seit heute können auch Besucher diese außergewöhnliche Kunstinstallation von innen erleben. Dabei war die Eröffnung eigentlich schon Anfang des Monats geplant. Doch heftiger Wind hatte die Installation beschädigt. Seitdem wurden Tag und Nacht Risse geflickt.
Schon von Weitem sichtbar ein riesiger Felsen aus Stoff über der ältesten Brücke von Paris. Nun auch von innen zu besichtigen. Die rund 120 Meter lange Grotte soll ein Kunsterlebnis sein, mit Klangteppich und speziellen Gerüchen, erdacht vom Streetart-Künstler J.R. Als Hommage an Christus und Jean-Claude's Pont-Neuf-Verhüllung von 1985. Man nähert oder entfernt sich, um die Höhle zu untersuchen, zu analysieren oder auch zu kritisieren. Jeder projiziert etwas Eigenes hinein, das ist außerhalb meiner Kontrolle. Heftige Windböen hatten die Installation vor 2 Wochen schwer beschädigt und die Eröffnung verzögert. Nun ist sie für Fußgänger rund um die Uhr kostenlos begehbar. Es ist ziemlich beeindruckend, ich finde es toll. Es ist eine super Hyper-Pop-Mischung. Da ist bestimmt eine Message dahinter, vielleicht haben wir sie nicht gesehen. Ja, ist uns irgendwie durchgegangen. Ein Kunstwerk, das polarisiert. Bis zum 28. Juni verschönert oder verschandelt es noch die französische Hauptstadt, je nach Sichtweise.
Es war eines der brisantesten Spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Der erste Auftritt von Iran, ein Land also, gegen das der Gastgeber USA Krieg führt. Rund um die Partie in Los Angeles gab es Proteste von Unterstützern und Gegnern des iranischen Regimes. Vor und im Stadion zeigten Exil-Iraner die alte iranische Flagge, die bis zur Islamischen Revolution 1979 offizielle Landesflagge war. Heute gilt sie als Symbol des Widerstands gegen das Regime in Teheran.
Exil-Iraner demonstrieren direkt vor dem SoFi Stadium in Los Angeles. Schwingen die vorrevolutionäre Flagge. Der Weltverband FIFA hat diese im Stadion offiziell verboten. Gezeigt wird sie dennoch. Die ganze Welt soll wissen, die Nationalmannschaft repräsentiert nicht die Menschen des Iran. Sie sind kein iranisches Team, sie sind das Team des Regimes. 70.000 Zuschauer sind beim Spiel dabei, die meisten von ihnen sind Iraner. Bei der iranischen Nationalhymne sind Pfiffe zu hören, weitere politische Proteste bleiben aus. Gegen Neuseeland liegt der Iran 2-mal zurück, zeigt aber Moral. Da einige iranische Teammitglieder kein US-Visum erhalten haben, bejubeln sie die iranischen Tore im Ausweichdomizil in Tijuana, Mexiko. Trotz des 2:2 herrscht Frust.
Unser Analyst zum Beispiel, der mitkommen durfte, muss die Arbeit des Medienteams übernehmen. Es ist alles ein Desaster.
Der iranische Trainer bleibt demonstrativ sitzen nach Abpfiff. Sein Team muss nach dem Auftaktspiel sofort aus den USA ausreisen, laut den Iranern entgegen der Absprache.
Das ist alles ziemlich lächerlich. Wir sind das am meisten unterdrückte Team im Turnier.
Am Sonntag kehren die Iraner wieder zurück nach Los Angeles, spielen dann gegen Belgien.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 17. Juni.
Morgen gewinnt das Hoch über Südwesteuropa an Raum. In der Nacht klart es nach letzten Schauern auf. Wo es vorher geregnet hat, bilden sich Nebelfelder. Am Tag im Südwesten viel Sonne, ansonsten eine Mischung aus Sonne und Wolken. Vor allem im Nordwesten regnet es gebietsweise, an den Alpen einzelne Gewitter. In der Nacht 17 bis 5 Grad, am Tag Temperaturen zwischen 17 und 29 Grad, im Südwesten bei 32 Grad der Auftakt zur Hitzewelle. Am Donnerstag viel Sonne im Norden und Osten, dazu Wolken und einzelne Schauer. Viel Sonne am Freitag, gegen Abend im Westen und Südwesten bis in die Mitte teilweise heftige Hitzegewitter. Am Samstag geht es schwül und heiß weiter. Dabei entwickeln sich im Laufe des Tages gebietsweise heftige Gewitter.
In den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamperoni, ob ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran an Israel scheitern könnte. Und eine Reportage darüber, wie die Gefahr von Glücksspielsucht jetzt bei der Fußball-WM stark ansteigt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.